22. April 2003. Der Unternehmensberater Matthias Bergkamp sitzt im Auto auf dem Weg von Frankfurt nach München. Dort ist er mit einem Kollegen verabredet, Andreas Schnorr, Geschäftsführer der Beratungsfirma H&S. Schnorr hat Bergkamp ein lukratives Angebot gemacht. Er kann Bergkamps Kunden in den Drehbüchern einer der größten deutschen Daily Soaps auftauchen lassen. Das ist zwar illegale Schleichwerbung, aber der Prozess scheint seit Jahren so gut eingespielt, dass Bergkamp ein entsprechendes Angebot sogar schriftlich vorliegen hat. Was Andreas Schnorr nicht weiß, Matthias Bergkamp ist gar kein Unternehmensberater. Er heißt auch nicht Matthias Bergkamp. Sein richtiger Name ist Volker Lilienthal. Ein Medienjournalist auf der Spur eines Skandals, der die größte Geschichte seiner bisherigen Karriere werden soll. Um diesen Skandal aufzudecken, hat er sich eine falsche Identität zugelegt. Bisher hat Matthias Bergkamp, der falsche Unternehmensberater, mit Schnorr und den MitarbeiterInnen seiner Schleichwerbefirma vor allem schriftlich kommuniziert. Ein- oder zweimal haben sie telefoniert. Das reichte Lilienthal aber nicht.
Mir war vollkommen klar, die große Geschichte führst du nur zum Erfolg, wenn du jetzt wirklich da ganz, ganz viel Arbeit reinsteckst und ganz sorgfältig bist. Natürlich habe ich mir überlegt, wie machst du denn das da eigentlich? Ich habe natürlich einen Anzug angehabt, ich habe eine Krawatte angehabt, ich war ordentlich rasiert und habe mir sozusagen meine Rolle schon vorher überlegt. Aber ich bin kein Schauspieler, geschweige denn, dass ich eine Schauspielausbildung habe.
Lilienthal recherchiert zum ersten Mal verdeckt. Diese journalistische Praxis ist ohnehin nicht ganz ohne Risiko, auch juristisch. Darüber hinaus hat er aber auch einen Anfängerfehler gemacht. Seine Hintergrundgeschichte ist nicht wasserdicht. In seinem ersten Brief an Schnorr und seine Firma H&S hatte Lilienthal noch geschrieben, er vertrete einen Kunden aus der Lebensmittelindustrie.
Der Fehler bestand aber darin, dass ich irgendwann, ich glaube es war in einem Telefonat, plötzlich von Sneakers gesprochen habe, also von diesen Schlüpfschuhen für Jugendliche.
Die Agentur hat ihre Firmenräume im Münchner Stadtteil Moosach. Eine Wohngegend mit kleinen Parks und kleinen Ein- und Mehrfamilienhäusern. Mit eigenen Garagen, vor denen Autos stehen.
Das war ein recht hübsches, ja, ich glaube Einfamilienhaus mit so einer Einliegerwohnung und das waren die Büroräume.
Lilienthal parkt sein Auto vorsichtshalber ein paar Straßen entfernt. Nicht, dass sich noch jemand sein Kennzeichen merkt. Er nimmt seinen Aktenkoffer, klingelt und betritt die Geschäftsräume. Andreas Schnorr begrüßt ihn. Und dann stellt der Geschäftsführer zur Eröffnung ausgerechnet diese Frage.
Sagen Sie mal, erst Lebensmittelindustrie und jetzt Sneakers, was denn nun eigentlich?
Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Wahre Verbrechen gibt es selbstverständlich auch in der Medienbranche. Schleichwerbung, also das unerlaubte, nicht gekennzeichnete Werben für Produkte in einer Fernsehsendung, war über lange Jahre ein echtes Wildwest-Thema. Bis dafür vor 15 Jahren ein rechtlicher Rahmen geschaffen wurde, war die Grenze oft extrem unscharf. Insbesondere zwischen sogenannten Beistellungen, also wenn zum Beispiel eine Automarke für einen Dreh ihre Fahrzeuge zur Verfügung stellt, und wirklich bezahlten Platzierungen. Einen der größten Schleichwerbeskandale deckte Volker Lilienthal im Juni 2005 auf. Doch sein Weg dorthin dauerte fast 3 Jahre, weil er es mit Firmen und Personen zu tun hatte, die ihn mit aller Macht an der Veröffentlichung hindern wollten. Über das Ende dieses Wegs entschied ein Gerichtsurteil, das sich in wenigen Wochen zum 20. Mal jährt. Deswegen ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um die Geschichte hinter dem Skandal zu erzählen. Eine Geschichte, in der verdeckt aufgenommene Videos und clandestine Treffen in Hotellobbys vorkommen. Gerichtsvollzieher vor der Haustür und erstaunlich viele VHS-Kassetten. Sogar Harald Schmidt tauchte auf. Es geht um Schleichwerbung, die so dreist ist, dass man kaum glauben kann, dass sie wirklich gesendet wurde.
Danke, ich glaube, das ist es. Und so günstig.
Und um Schleichwerbung, hinter der perfide politische Einflussnahme steckt.
Für die Menschen in diesem Land wäre ein Beitritt unter diesem Gesichtspunkt ein wahrer Gewinn, finden Sie nicht auch?
Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Mein Name ist Alexander Matzkeit und ich verspreche, es wird viel passieren. Heute ist Volker Lilienthal Inhaber der, Achtung, langer Titel, Rudolf-Augstein-Stiftungsprofessur für die Praxis des Qualitätsjournalismus an der Universität Hamburg. Im Frühsommer 2002 aber, als die Geschichte beginnt, ist er Teil des Redaktionsteams von EPD Medien. Er bezeichnet sich selbst rückblickend als Jungredakteur, was mir wiederum zu denken gibt, weil ich heute ungefähr so alt bin wie er damals. Das Thema Schleichwerbung jedenfalls hatte es ihm schon eine Weile angetan.
Darüber hatte ich schon mehrfach was geschrieben und kannte mich da so ein bisschen aus, hatte auch Kontakte in die Schleichwerberszene.
Dazu muss man sagen, Schleichwerbung bedeutete damals meistens das, was man auch als Product Placement kennt. Also, die Charaktere trinken zum Beispiel die Limonade eines bestimmten Herstellers und das Etikett ist kurz im Bild zu sehen.
Da kann man natürlich diskutieren, lohnt das eigentlich die Aufregung? Vergeht dieser Werbeeindruck, der da vielleicht ausgelöst wird, nicht wieder? Aber es gab eben auch massive Fälle in der Richtung und darüber habe ich mehrfach geschrieben.
Im Journalismus waren die Zeiten auch damals schon nicht mehr rosig. Volker Lilienthal hatte lange keine volle Stelle beim EPD und hatte deswegen nebenher noch freiberuflich geschrieben. Unter anderem für den Journalist, das Magazin des Deutschen Journalistenverbandes DJV. Und von dort erreichte ihn auch das Corpus Delicti, das die entscheidende Recherche ins Rollen bringt.
Ich bekam eines Tages einen Anruf von Ulrike Kaiser. Ich habe da was.
Ulrike Kaiser war damals schon fast 20 Jahre Chefredakteurin des Journalist.
Ein Fernsehjournalist hatte eine Aufnahme gemacht. Daraus wurde kein Fernsehbeitrag. Aber ich habe da mal reingeguckt. Das scheint mir doch ein dickes Ding zu sein. Wollen Sie sich das mal angucken?
Lilienthal bekommt eine VHS-Kassette ausgehändigt, die ihn die nächsten 3 Jahre und noch weit darüber hinaus beschäftigen wird. Und schon wie sie entstanden ist, ist eigentlich eine Geschichte für sich. Ein großer deutscher Interessenverband hatte einen Anruf erhalten. Und in diesem Anruf hatte dem Verband eine freie Mitarbeiterin der schon erwähnten Münchner Agentur H&S ein unmoralisches Angebot unterbreitet.
Etwa im folgenden Sinne, passt mal auf, euer Image ist sowas von angestaubt, ihr müsst an die jungen Leute ran und die jungen Leute können wir euch vermitteln, indem ihr eure Botschaften, eure Imagebotschaften im Marienhof platziert.
Marienhof. Älteste deutsche Daily Soap im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ein halbes Jahr nach Gute Zeiten, Schlechte Zeiten im Herbst 1992 gestartet. Zunächst zweimal die Woche, ab 1995 montags bis freitags täglich um 18.25 Uhr. Direkt nach Verbotene Liebe. Der Marienhof ist ein fiktives Stadtviertel in Köln. Mit Café, Restaurant, Kneipe, einem Waschsalon, einer Schule und einer Disco. Die Geschichten der Serie schreibt das Leben. Also, wenn das Leben eine überdurchschnittliche Quote an dramatischen Umschwüngen hätte. Die Serie hat 2002 knapp 3 Millionen tägliche Zuschauer. Und die meisten von ihnen sind in der Tat jünger als der Durchschnitt im ersten. Das ganze Konzept von Marienhof beruht darauf, für die ARD ein gutes Werbeumfeld zu schaffen, genau in der täglichen Programmschiene vor den Hauptnachrichten, in denen auch öffentlich-rechtliche Sender Werbung schalten dürfen. Produziert wird sie von der Produktionsfirma Bavaria Film, die über Tochterfirmen zum allergrößten Teil im Besitz der 4 ARD-Anstalten WDR, SWR, MDR und BR ist. Die 25-minütigen Folgen werden auf halber Strecke von einem Werbeblock unterbrochen. Das ist natürlich, wie gesagt, legale Werbung. In dem Angebot für den Verband, was ich erwähnt habe, geht es aber um etwas anderes. Die Platzierung von Produkten und Themen in den Drehbüchern der Serie. Das war zu diesem Zeitpunkt in Deutschland verboten. Das Platzieren von Themen gegen Bezahlung ist es übrigens immer noch.
Das Pech dieser Agentur oder auch dieser Frau war, dass dieser Verband einen durchaus lauteren Pressesprecher hatte, der solche Geschichten nicht macht. Und deswegen war der von vornherein entschlossen, dass er da nicht drauf eingeht. Aber doppeltes Pech, er war eben befreundet mit diesem Fernsehjournalisten und dachte sich, das interessiert doch meinen Freund, den Fernsehjournalisten. Und dann haben die beiden sich wirklich verabredet, diese Frau einzuladen zu einem Anbietungsgespräch. Und gleichzeitig war dieses Büro mit einer versteckten Kamera versehen und ein dort stehender VHS-Rekorder war nach hinten hin gedoppelt. Da war also noch ein VHS-Rekorder, den man nicht sah, geschaltet, sodass man gleich kopieren kann, was die Frau angekündigt hatte mitzubringen, nämlich eine VHS-Kassette mit Demo-Beispielen.
Ich muss an dieser Stelle einmal den Quellenschutz erwähnen. An den hält sich Volker Lilienthal bis heute. Ich, Der Autor dieses Podcasts kenne also weder den Namen des Verbands, des Pressesprechers oder des Fernsehjournalisten, geschweige denn der freien Mitarbeiterin. Ich habe auch das Band nicht gesehen. Aber Volker Lilienthal hat mir erstmals ein anonymisiertes Protokoll des aufgenommenen Gesprächs zur Verfügung gestellt. Als ich dieses Protokoll gelesen habe, ist mir vor allem die selbstverständliche Art ins Auge gefallen, mit der diese Mitarbeiterin aktive Akquise für eine illegale Werbepraxis betreibt. Wie jede gute Vertrieblerin brüstet sie sich geradezu damit, dass ihre Agentur bereits seit vielen Jahren mit Firmen und Verbänden zusammenarbeitet, um Themen und Produkte in Filmen und Serien zu platzieren. Ich wollte, dass dieses erstaunliche Gespräch hier im Podcast zumindest ein Stück weit wieder zum Leben erwacht. Deswegen habe ich einige Passagen des Protokolls von SchauspielerInnen neu interpretieren lassen. Wie erklärt, ohne dass diese das Original kannten. Im folgenden etwas längeren Ausschnitt erklärt die Mitarbeiterin zum Beispiel genau, wie die Abnahmeschleifen für die Platzierungen ablaufen.
Also es gibt dann sogenannte Outlines. Da ist das noch nicht ganz wörtlich ausgeschrieben, weil sonst gibt es ja auch irrsinnig viele Papierbücher jeden Tag. Sondern das sind Outlines, da ist die Szenenbeschreibung und die indirekte Rede ist dabei. Die geben wir Ihnen zur Verfügung jedes Mal, wenn was drin ist. Schicken wir dann per E-Mail machen wir das immer. Ich weiß nicht, werden Sie wahrscheinlich auch haben.
Ja, ja.
Dann geht das schneller. Sie schauen das durch, ob das so in dem Sinne ist. Sie schicken das wieder zurück und dann geben wir das dann frei für die Drehbuchautoren, dass sie das dann ausformulieren. Und wir kontrollieren dann nochmal, ob das dann so in der wörtlichen Rede dann auch umgesetzt ist. Aber das kriegen sie dann nicht mehr, weil das ist dann ja an sich schon...
Das ist also ganz offiziell auch mit der Produktionsfirma abgesprochen, damit man keinen Ärger kriegt.
Ja, mit der Produktionsfirma ist das abgesprochen. Klar, sonst würde das gar nicht laufen.
Und mit dem...
Aber nicht mit dem Sender, nein. Mit dem Sender ist das nicht abgesprochen.
Aber die nehmen das doch ab, oder?
Ja, gut, aber die wissen ja nicht, dass sie dafür, einstehen.
Einstehen. Einige Zeit später benutzt sie das Wort Zahlen dann doch noch, als sie nämlich erläutert, dass die Kunden erst zahlen müssen, wenn sie den Beweis dafür sehen, dass ihre Botschaften tatsächlich platziert wurden. Und als sie sagt, dass, Zitat, wenn ein Redakteur von der Zeitung anruft, natürlich gesagt werden muss, dass alles Zufall war und nicht bezahlt wurde. Ich fasse nochmal zusammen. Die Mitarbeiterin bietet an, dass Kunden nicht nur ihr Produkt im Bild zeigen können, sondern dass ganze Handlungsstränge der Daily Soap sich über Tage und Wochen hinweg damit befassen, eine Botschaft zu transportieren, die vorher festgelegt wurde. So macht ihr Auftraggeber H&S das seit Jahren. Und sie hat Beispiele mitgebracht, zum Beispiel aus dem Jahr 1995, die so klingen.
Welche Karrieremöglichkeiten bieten sich denn einem so bei der Sparkasse?
Ja, theoretisch kannst du bei uns alles machen.
Sie haben auch Leute in Amerika? In Japan?
Ja, sicher.
Oh Mann, da kann man ja ganz schön rumkommen.
Ja, im Prinzip schon. Allerdings gibt es da noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Und die heißt Ausbildung.
Weitere Beispiele, alle auf dem Demoband. Der Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima lässt die Vorzüge einer Erdgasheizung hervorheben. Die Arbeitsgemeinschaft Textiler Bodenbelag, die Qualität von Teppichboden. Die SOS Kinderdörfer haben einen Spendenaufruf in der Serie platziert. Das gesamte Protokoll des Gesprächs liest sich einigermaßen bizarr. In einem Moment wird darauf hingewiesen, dass das Gespräch bitte möglichst vertraulich behandelt werden soll. Zitat, umso weniger wird geplappert. Im nächsten betont die Mitarbeiterin aber, dass keine Platzierungen unter 5 Folgen erwünscht sind, sonst sei der Aufwand für die Produktionsfirma zu groß. Und wegen der vielen gezielten Nachfragen des Pressesprechers hat man manchmal den Eindruck, man stecke in einem Krimi, in dem ein übergelaufener Gangster ein verstecktes Mikrofon trägt und seine Kompagnons für die Ermittlungsbehörden dazu bringen muss, sich wörtlich zu illegalen Taten zu bekennen. Und ein bisschen so ist es ja auch.
Ist das denn nun legal?
Also, Product Placement ist im Fernsehen verboten. Es ist verboten und zwar einfach deswegen, weil der Sender sagt, ich will einfach meine Werbezeiten verkaufen. Klar ist es nicht erlaubt, aber Sie dürfen ja unentgeltlich Requisiten zur Verfügung stellen. Das ist erlaubt. Sie dürfen nur kein bezahltes Product Placement machen.
Aber Sie wollen ja unser Geld haben.
Ja, sonst macht das auch die Produktion nicht. Verstehen Sie?
Sogar eine ordnungsgemäße Rechnung würde es geben, erzählt die Mitarbeiterin. Aber darin würde nur für medientechnische Beratung stehen. Themenplacement wäre halt illegal. So entlarvend dieses Band aber ist, es hat selbst so seine Probleme.
Richtig. Paragraf 201 Strafgesetzbuch. Niemand darf das vertraulich gesprochene Wort aufzeichnen.
Wörtlich steht dort, mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt oder eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht. Aber der Paragraf geht noch weiter. Ein paar Sätze später heißt es, die Tat sei, Zitat, nicht rechtswidrig, wenn die öffentliche Mitteilung zur Wahrnehmung überragender öffentlicher Interessen gemacht wird. Überragende öffentliche Interessen. Das wird später noch wichtig. Denen, die das Band angefertigt hatten, war klar, dass sie sich in einer rechtlichen Grauzone bewegten. Sie hatten ja auch selbst keinen Beitrag daraus produzieren können. Und auch Volker Lilienthal, bei dem das Band nun gelandet ist, weiß, wenn er diese Geschichte weiter verfolgt, geht er ins Risiko. Er verabredet mit seiner Auftraggeberin Ulrike Kaiser, dass die Story eine Kooperation von Journalist und EPD Medien sein sollte.
Aber was mir auch gleich klar wurde aus diesem Akquise-Video, das war schon damals ziemlich alt. Und da war mir schon klar, dass ich jetzt nicht in EPD Medien der nächsten Ausgabe die große Empörungsmeldung platzieren kann. Bavaria verkauft Schleichwerbung, das wäre Quatsch gewesen, weil dieses Geschäftsmodell, was aus dem Video erkennbar wurde, hätte sich ja zwischenzeitlich erledigt haben können. Ich brauchte also sozusagen eine Experimentalanordnung, mit der ich beweise, die machen das noch heute.
Volker Lilienthal entschließt sich also zu einem gewagten Schritt. Er will verdeckt recherchieren. Also, er tritt mit den Leuten, über die er berichten will, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in Kontakt. Er sagt nicht, dass er Journalist ist.
Hast du sowas, wahrscheinlich gehe ich mal von außen, noch nicht gemacht vorher?
Richtig.
Auch nicht mal im Kleinen, mal irgendwo angerufen, nicht gesagt, ich bin Journalist, sondern ich würde mich interessieren für so?
Nee, null. Habe ich noch nie gemacht, hatte entsprechend auch keine Erfahrung.
So entsteht Matthias Bergkamp. Ein Unternehmensberater, der für seine Kunden genau die beschriebene Art Schleichwerbung schalten möchte. Lilienthal bittet einen Freund um Hilfe, damit seine Identität auch glaubhaft wirkt.
Der ist so Management Coach, der hatte eine Firma mit Briefbogen, Pro Coach. Und auf diesem Briefpapier durfte ich, hat der Freund erlaubt, diese Firma anschreiben. Und da habe ich was geschrieben. Ja, für einen Kunden aus der Lebensmittelindustrie suchen wir Möglichkeiten der programmintegrierten Werbung. Uns wurde gesagt, sie hätten da Möglichkeiten, können wir uns darüber mal näher unterhalten.
Der Kontakt glückt. Der Unternehmensberater Matthias Bergkamp bekommt relativ schnell ein schriftliches Angebot von H&S.
Da wurden auch schon Preise aufgerufen. Einmaliges Auftauchen 17.500 Euro. Am liebsten verkauft man aber im Zehnerpack natürlich 175.000 Euro.
Was nicht im schriftlichen Angebot steht, in welcher Serie die illegale Werbung platziert werden könnte. Beigefügt sind lediglich Daten zu den Marktanteilen und Zuschauerschichten, die erreicht werden könnten. Lilienthal bittet daher die ARD um die aktuellen Marktanteilsdaten des Marienhof.
Dann habe ich die beiden Papiere nebeneinander gelegt und das war fast exakt deckungsgleich.
Bingo.
Und dann war ich so mutig, dass ich in den nächsten Schritt gegangen war, weil ich diese Leute auch mal kennenlernen wollte. Kann ich sie mal besuchen?
So also landet Matthias Bergkamp, der eigentlich Volker Lilienthal heißt, Ende April 2003 in den Büros von Andreas Schnorr. Und wird, weil er unvorsichtig war, mit dem Fehler in seiner Geschichte konfrontiert.
Und da kam dann eben auch die Frage, sagen Sie mal, was denn nun, Fruchtsaft oder Sneakers? Und darauf habe ich geantwortet, ich weiß gar nicht, was Sie meinen, aber mein Kunde will jedenfalls 500.000 Euro investieren. Und da hatte er sozusagen die Dollarzeichen im Kopf und dann war es ihm auch egal, mein Webfehler. Und dann waren wir im Gespräch.
Es ist eine alte Weisheit in der Trickbetrügerei, dass man nicht subtil lügen muss, um Eindruck zu schinden. Man muss einem Opfer nur glaubhaft machen, dass es das Geschäft seines Lebens verpasst, wenn es nicht zuschlägt. Dafür übersieht es dann auch gerne mal kleine Ungereimtheiten.
Hattest du die ganze Zeit auch Angst, dass die dich irgendwie enttarnen oder dass die irgendwann mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, also sowas würde ja wohl kein ernsthafter Berater sagen oder so?
In dem Moment nicht. In dem Moment. Irgendwann flaute die Nervosität dann auch ab, als ich meine Fragen rüberbringen konnte und Antworten bekam. Dann war ich auch nicht mehr so nervös. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich in dem Moment enttarnt werde. Gar nicht.
Was wäre denn gewesen, wenn in dem Moment sie gesagt hätten, Ich glaube, das Gespräch ist hiermit beendet. Sie hätten dich ja jetzt nicht irgendwas beschuldigen müssen oder so, aber sie hätten ja vielleicht irgendwie riechen können, dass da was nicht stimmt und hätten ja sagen können, ich glaube, sie gehen jetzt mal besser wieder. So, was wäre denn dann gewesen? Wäre die Recherche dann im Eimer gewesen?
Ich hätte für die Recherche andere Wege finden müssen, aber in der Gesprächssituation hätte ich gesagt, ich verstehe gar nicht, warum Sie jetzt so verstimmt sind. Es tut mir jetzt sehr leid, aber wenn Sie möchten, dass ich Ihre Geschäftsräume verlasse, werde ich das natürlich sofort tun und dann werde ich gehen.
Lilienthal fliegt nicht auf, aber schrecklich viel Neues erfährt er auch nicht. Er kann vor allem vieles von dem, was er auf dem Band gesehen hat, in eigener Erfahrung bestätigen. Diesmal nicht durch geheime Aufnahmen übrigens. Er schreibt im Anschluss ein Gedächtnisprotokoll. Und er macht einige Beobachtungen am Rande, etwa, dass in den Geschäftsräumen von H&S auch Drehbücher anderer Serien herumliegen. Die ZDF-Serie Der Landarzt zum Beispiel. Lilienthal weiß jetzt also sicher, dass die Firma H&S ihren Kunden nach wie vor anbietet, ihre Themen gegen Geld in den Drehbüchern von Marienhof zu platzieren. Was er noch nicht sicher weiß, ist, ob es stimmt, dass die Produktionsfirma Bavaria diese Deals mitträgt. Wir erinnern uns, die Gesellschafter der Bavaria sind vor allem Tochterfirmen von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.
Und wenn sie das tut und diese unerlaubten Nebeneinnahmen Bestandteil ihres Geschäftsmodells ist, betrügt sie im Grunde ihre eigenen Gesellschafter. Es sei denn, die Gesellschafter erlauben das.
Wie weit nach oben in der Hierarchie also reicht das Gutheißen dieser illegalen Werbepraktiken? Das möchte Lilienthal als nächstes herausfinden. Einen knappen Monat später, am 19. Mai 2003, trifft er sich mit einem Marienhof-Produzenten der Bavaria. Dieser Produzent denkt, er kommt zu einem Promo-Interview. Lilienthal hat ihm gesagt, dass EPD Medien vorhat, einen ausführlichen Artikel über die Produktion von Marienhof zu schreiben. In Wirklichkeit plant er den nächsten Schritt in seiner Recherche, die Konfrontation. Er platziert einen Rekorder auf dem Tisch. Dieses Interview darf er selbstverständlich mitschneiden. Und dann legt er los.
So, und die erste Frage war, uns interessiert die Produktionsweise von Marienhof. Das sind ja 250 Folgen ungefähr im Jahr. Wie groß ist eigentlich der Etat dafür?
Der Produzent sagt, er wisse nicht, ob er das sagen darf und nennt Lilienthal nur eine ungefähre Zahl.
Und meine nächste Frage war, reicht denn dieser Etat oder sind Sie als Produzent gezwungen, noch andere Finanzierungsquellen aufzutun? Und irgendwann bin ich dann aus der Deckung gekommen und habe gesagt, ich habe schriftliche und audiovisuelle Beweise, dass Sie seit vielen Jahren mit einer Schleichwerbeagentur zusammenarbeiten und Werbebotschaften von deren Kunden ins Programm hieven. Und der Gewinn wird geteilt.
Lilienthal packt den entscheidenden Namen auf den Tisch. Andreas Schnurr.
Da zog natürlich in dieses Interview eine gewisse Unruhe ein. Er leugnete, diesen Herrn zu kennen. Er schloss definitiv aus, dass seine Abteilung solche Geschäfte macht. Also irgendwann hat er mich auch aufgefordert, das Tonband auszustellen. Das habe ich dann auch gemacht. Und ja, was soll ich sagen? Das Interview war damit beendet.
Aber hättest du wirklich gedacht, dass er da sagt, ja, jetzt, Sie haben mich erwischt, lassen Sie uns gemeinsam zur Polizei gehen, so sinngemäß?
Nee, so nicht. Aber er hätte sowas finden können. Ja, da gab es mal einen Mitarbeiter, der hat unautorisiert solche Geschäfte gemacht, aber längst wurden personelle Konsequenzen gezogen.
Lilienthal hat jetzt einen verhärteten Verdacht, dass die Bavaria über die Schleichwerbegeschäfte von H&S Bescheid weiß. Aber er will immer noch nicht darüber schreiben. Erst will er herausfinden, wie weit das Mitwissen reicht. Der Chef der Bavaria, Thilo Kleine, lehnt ein Interview aus Zeitgründen ab. Der Geschäftsführer der WDR Media Group, größter Anteilseigner der Bavaria und zuständig für Werbung in der ARD, sagt, er wisse nichts von den Vorgängen. Er zeigt sich sogar wütend, dass hier Geld an den offiziellen Wegen vorbeiläuft. Lilienthal könnte jetzt eigentlich veröffentlichen. Aber er hat keinen fertigen Artikel in der Schublade und will seine Recherche langfristig anlegen. Der unerfahrene Investigativreporter weiß nicht, wie sehr die Zeit gegen ihn läuft. Heute sorgen Reporterteams, die investigativ recherchieren, meistens im Vorfeld dafür, dass ihre Recherche abgeschlossen und rechtlich wasserdicht ist, bevor sie kurz vor Veröffentlichung und in der Regel mit einem klar begrenzten Antwortfenster ihre Konfrontationsfragen an diejenigen schicken, denen im Artikel etwas vorgeworfen wird. Der Grund? Wenn die Gegner zu viel Zeit zum Reagieren haben, lässt sich eine Recherche auch heute noch mit einem findigen Rechtsanwalt unterbinden oder einschränken. Wenn euch das Thema näher interessiert, hört doch mal in Folge 45 von Läuft rein. Dort spricht Justus von Daniels, der Chefredakteur von Korrektiv, mit mir genau über diese juristischen Auseinandersetzungen rund um investigative Recherchen. Lilienthal sucht noch ein weiteres Gespräch. Am 26. Mai trifft er in Mainz einen ZDF-Redakteur, der früher bei der Bavaria gearbeitet hat, und spielt ihm über Kopfhörer Tonausschnitte aus dem verdeckt aufgenommenen Videoband vor. Der Redakteur leugnet, von den illegalen Aktivitäten etwas mitbekommen zu haben und entgegnet lediglich: Machen das nicht alle?
So, dann fuhr ich nach Frankfurt zurück in die Redaktion. Und als ich dort ankomme, kam mir schon ein etwas aufgeregter Chefredakteur entgegen. Haben Sie im ZDF das verbotene Video vorgespielt?
Ein Rechtsanwalt hatte sich im Auftrag von H&S in der Redaktion gemeldet und mit rechtlichen Schritten gedroht.
Wir merkten dann, dass wir unter Beobachtung stehen, dass es jetzt gefährlich werden könnte.
Der ZDF-Redakteur ist die letzte Person, mit der Lilienthal sprechen kann. 5 Tage später, am Samstag, den 31. Mai, klingelt es nämlich bei ihm zu Hause an der Tür.
Und da stand echt ein Gerichtsvollzieher. Und der hat mir eine einstweilige Verfügung überreicht, wonach es mir bei Strafe, also mehrere 10.000 Euro, war es mir bei Strafe verboten, Geschäftsgeheimnisse der Schleichwerbeagentur, die ich im Rahmen meiner Recherche erlangt habe, weiter zu verbreiten, zu veröffentlichen oder illegal erstellte Video- und Audioaufnahmen zu veröffentlichen oder weiter zu verwenden.
H&S verklagt Volker Lilienthal. Sie haben schon vor 3 Tagen vor Gericht eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt. Bis dieser Rechtsstreit geklärt ist, muss Lilienthal zahlen, wenn er irgendwo weiter über seine bisherigen Erkenntnisse spricht. Das heißt, nicht nur kann er keinen Artikel veröffentlichen, er kann auch nicht einmal weiter recherchieren. Und damit sind wir am Ende dieser ersten von 2 Spezialfolgen von Läuft. In Teil 2 erfahrt ihr, wie es Volker Lilienthal in seiner langen, dunklen Nacht des Rechercheverbots erging.
Ich kann auch sagen, dass das meine Beziehung damals belastet hat, weil das natürlich wie ein Alp über mir schwebte.
Und natürlich, was die Gerichte zu dem Fall sagen.
In einer Verhandlungspause kommt der Richter zu mir hin und sagt, das haben wir uns gleich gedacht, dass Sie ein Überzeugungstäter sind.
Diesen zweiten Teil gibt es ausnahmsweise mal nicht erst in 2 Wochen, sondern schon in 2 Tagen. Also abonniert diesen Podcast, dann kommt die Folge direkt nach Veröffentlichung zu euch. Interviews, Skript und Produktion Alexander Matzkeit. Das bin ich. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ritter. Musik Blue Dot Sessions. Die Szenen aus dem verdeckt aufgenommenen Videoband wurden interpretiert von Raphael Vogt und Kathi Borg. Die beiden haben einen Reisepodcast namens Van und Davon, in den ihr natürlich auch gerne mal reinhören dürft. Ein besonderer Dank geht an Volker Lilienthal dafür, dass er mir seine Geschichte noch einmal erzählt und mir viel Recherchematerial zur Verfügung gestellt hat. Danke außerdem an Christian Conradi. Hat euch diese Geschichte gefallen? Sagt es uns doch per E-Mail an medien@epd.de oder auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr dort auch überall. Lasst doch mal einen Kommentar oder eine Nachricht da. Und bitte empfehlt diese Folge doch jemandem weiter. Vielleicht jemandem, der selbst früher gerne Marienhof geschaut hat. Bis bald in Teil 2 und bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2024.